Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Hallo hallo liebe Nibblerinnen und Nibbler. Ich grüße euch. Es ist heiß da draußen und es wird noch heißer. Und wie ich es schaffen soll, wenn da draußen jetzt schon 31 Grad sind, mich in das dunkle, kalte, feuchte, neblige London hinein zu versetzen, weiß ich noch nicht, aber das habe ich jetzt vor. Aber immerhin hier bei mir in meiner dunklen, kalten, feuchten Wohnung ist es immer ein paar Grad kühler. Es fehlt nur noch der Nebel, aber den hoffe ich da gar nicht brauche. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Heute war ich auf dem Flohmarkt. Mal extra früh. Eigentlich wollten wir extra ganz früh. Es ist heiß, dann denkt man, dann geht man früh. So ein Flohmarkt fängt ja normalerweise, zumindest war das früher so, ganz früh an. Also als ich noch auf dem Flohmarkt stand, Stände aufgebaut habe, weiß auch nicht oft, aber es ist, keine Ahnung, 15 Jahre her, da hat man den Stand um 7 Uhr morgens aufgebaut oder noch eher und dann fing das früh an und dann war man irgendwann am frühen Nachmittag auch durch. Klar, da kommt dann nicht mehr so viel, das Publikum will immer erst am Nachmittag, die wollen ausschlafen, die Flohmarkt-Life-Balance, es klingt blöd, aber so kam es mir heute vor, der Flohmarkt an der alten Feuerwache in Köln. Überhaupt in letzter Zeit, wenn ich auf Flohmärkte gehe, dann sehe ich immer Start 10 Uhr, 11 Uhr bis 18 Uhr, sagen wir 11 Uhr, was? Es ist heiß heute. Und als der Flohmarkt endlich geöffnet hatte, war es 10 Uhr und der Flohmarkt war schon direkt überfüllt. Es war brutal heiß und ich weiß nicht, was das war. Es war definitiv kein Flohmarkt für Langschläfer. Es war ein Flohmarkt für Langschläfer. Es war definitiv kein Flohmarkt für Frühaufsteher. Also, nee, das war heute keine so richtig gute Idee gewesen. Und jetzt möchte ich ins kalte, neblige London. Ich habe schon lange nicht mehr hier aufgenommen, aber ich habe so viele andere Dinge gerade zu tun. Ich mal viel und ich nehme viele andere Podcasts auf. Da ist gerade viel Vorbereitung für die Nabelshow, bleibt da nicht viel, gerade im Moment nicht viel Energie übrig. Und der ganze Scheiß mit der Stadt Köln und den Bürokratien. Und jetzt habe ich einen alten Schmöker mal wieder rausgeholt. Und den möchte ich euch kurz vorstellen, weil es nämlich tatsächlich auch hier mit meinen Gemälden, meinen Acrylmalereien, vielleicht habt ihr das mal gesehen, vielleicht habe ich das ein oder andere irgendwo auf den ein oder anderen sozialen Medien oder Plattformen mal gepostet und ihr habt das mal gesehen. Wenn nicht, werde ich zwei dieser Bilder heute, ich bewege mich gerade vom Mikro weg, merke ich gerade, das ist nicht gut, Entschuldigung. Zwei dieser Bilder werde ich heute vorstellen. Bilder, die ich vor einer Weile gemalt habe, die jetzt plötzlich eine ganz neue Bedeutung bekommen habe. Ich werde die ein bisschen beschreiben. Ich werde sie auch in die Shownotes stellen, vielleicht als Titelbild für diese Folge. Das müsste eigentlich sowohl auf Podigee als auch in der Enervisionsmediathek ganz gut gehen. Und dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Denn ich habe von Kim Newman die Romantrilogie Die Vampire gerade wieder zur Hand. Das ist eins der zerfleddertsten und gelesensten Bücher, die ich überhaupt habe, mit vielen handschriftlichen Notizen auf den Seiten, wie ich vergnügt festgestellt habe, die tatsächlich von mir gestammt haben. Ich weiß nicht, für wen ich die gemacht habe, weil das mache ich normalerweise nie. Irgendwem habe ich dieses Buch mal ausgeliehen und Jahre später zurückbekommen. Das Buch erschien hier bei Heine 2009. Die drei Teile, auf Englisch ist das die Anno Dracula Trilogie, und die drei Teile Anno Dracula, Der Rote Baron und Dracula Cha-Cha-Cha. Das ist doch mal ein Titel, hä? Erschienen 1992, 1995 und 1998. Das ist schon ein bisschen länger her. Und warum das so lange gedauert hat, bis das in Deutschland rausgekommen ist, weiß ich nicht. Vielleicht gab es das vorher aber auch schon in einem anderen Verlag. Das weiß ich nicht. Ich bin gerade total fasziniert, dass ich das wiedergefunden habe und gelesen habe und jetzt lese, weil ich es wirklich lange nicht mehr in der Hand hatte. Vampire sind was Faszinierendes. Ich bin dabei auch nicht mal besonders großer Vampirfilm-Fan, weil sehr viele Vampirfilme mir zu anstrengend sind. Oder die neueren Vampirfilme. Es hat sehr lange gebraucht für mich, bis ich Vampire schätzen gelernt habe. Ich kannte Vampire früher aus meiner Kindheit. Das waren es waren eher Comicfiguren. Vampire waren Comicfiguren. Ich habe wenig Vampirfilme gesehen, weil ich mich als Kind vor Horrorfilmen gegruselt habe. Und dann später kannte ich halt, ich kannte Dracula mit Bela Lugosi, ich kannte auch die Hammerfilme, Christopher Lee. Dann kannte ich tatsächlich Nosferatu als Kind oder als Jugendlicher eher als Nosferatu, Sinfonie des Grauens von Murnau, kannte ich ausschnittweise und natürlich das Remake mit Klaus Kinski als Nosferatu, weil wir den Film, den hatten wir mal irgendwie heimlich als Kinder angeschaut und haben uns im Bett meiner Eltern unter der Decke dabei verkrochen. Und das werde ich nie vergessen. Dieser Kinski, ich kannte halt vorher Vampire, so als das eher so als als Klischeebild. Und natürlich hatte ich an Fasching Plastikvampirzähne und sowas, diese großen Eckhauer. Und dann plötzlich kam da dieser glatzköpfige Vampir an mit diesen großen Blumenkohl-Fledermaus-Ohren und kahl und so kränklich sah der aus mit den langen Fingernägeln und diesen kleinen spitzen Mausezähnen. Der hatte so vorne so kleine spitze Mausezähnchen. Und das fand ich so eigenartig, weil so ein richtiger Vampir, der reißt seinen Maul auf und mit seinen Fangzähnen beißt er einmal so richtig kräftig zu. Colgate und die Dritten sitzen und wenn sie morgen noch kräftig zubeißen wollen, krapks. Und dann kommt da dieser Nosferatu, dieser Untote mit Kinski, der so vorne die spitzen Zähnchen hat und der nuckelt dann so vorne, so kleine Spitzen. Das fand ich total eigenartig, aber es hat mich sehr, sehr fasziniert. Und dann kam so mit der Zeit immer mehr Vampire, dann mal hier, dann kam Buffy, dann kam Shadow of the Vampire, dann kam diverse, dann kam bis ins Morgengrauen, manches gesehen, manches nicht gesehen, manches eher abgelehnt, aber so nach und nach hat sich dann so mein Bild über Vampire ein bisschen verdichtet und dann habe ich wahrscheinlich 2009, ungefähr um den Dreh rum, diesen Wälzer in die Hand bekommen. Und das ist eine wirklich, wirklich faszinierende Angelegenheit. Kim Newman hat auf der Prämisse, dass Van Helsing Dracula unterlegen war, eine Vampirwelt aufgebaut. Also er hat sich literarischer und historischer Personen bedient, Figuren, Romanstoffe, nicht nur Bram Stokers Dracula, sondern generell auch allen möglichen anderen Stoffen, die es gab, an Literatur, an Geschichtlichen, an Personen, an später auch an Filmen und allem und hat die das zu einer neuen Was-wäre-wenn-Geschichte verwoben. Und die Prämisse ist eben, dass Dracula gewonnen hat und nicht Van Helsing. Dass Van Helsing im letzten Moment eingeknickt ist und Dracula Van Helsing besiegt hat, seinen Kopf auf einen Spieß vor dem Buckingham Palace aufgespießt hat und anschließend ein Vampir-Königreich gegründet hat, indem er Königin Victoria zur Vampirin gemacht hat und geehelicht hat. Vlad Tepes, Vlad der Pfähler, Dracula, herrscht in dieser Geschichte als Prinzgemahl über das Empire. Das britische Empire. Das ist die Grundprämisse und das es ist faszinierend, weil es dabei ja auch nicht bleibt. Also wie gesagt, das sind lauter verschiedene Figuren. Da wird in dem ersten Band Anno Dracula wird die Jack the Ripper Story neu aufgegriffen. Jack the Ripper ist in dieser Welt nicht einfach nur der berüchtigte Mörder, der in Whitechapel die Prostituierten aufgeschlitzt hat, sondern er ist der Mörder, der in Whitechapel Vampir-Prostituierte aufschlitzt. Mit einem silbernen Skalpell. Der hat dann zuerst das Alias Silver Knife, Silbermesser, und wird dann zu Jack the Ripper. Denn was passiert, wenn der Fürst der Karpaten, Graf Dracula, ganz offen als Vampir mit einer Vampirkönigin zusammen England beherrscht? Vampire kommen plötzlich in Mode und immer mehr Leute lassen sich zu Vampiren umwandeln. Die Gesellschaft in England besteht aus Warmblütern und Vampiren und neuen Vampiren und alten Vampiren, also neugeborenen Vampiren und alten Vampiren, den ältesten oder den alten Vampiren wie Dracula oder Fürst Kostaki oder von Lord Ruthven von Polidori. Einer der ersten Vampirromane war von John Polidori. Das war einer der Mitbewohner von Mary Shelley, als sie Frankenstein geschrieben hat in der Villa Diodati. Und Polidori hatte damals den Vampirroman Der Vampir geschrieben und der Vampir, den er beschrieben hat, war Lord Ruthven. Und Ruthven, der dadurch, dass Dracula an die Öffentlichkeit gegangen ist, wie alle anderen Vampire nun auch aus dem Verborgenen treten konnte, ist in dieser Geschichte Premierminister. Und das sind so Kombinationen, die ich so faszinierend finde. Dass man findet immer wieder was. Man findet lauter kleine Namen. Da ist dann zum Beispiel Danny Drevet. Das ist der Mann, der König sein wollte, aus der Rudyard Kipling-Geschichte von Indien oder Pakistan ins London versetzt worden, wird aus Danny Drevet, der in dem Film von Sean Connery gespielt hat, ein Vampir. Spoiler, im dritten Teil Dracula Cha-Cha-Cha, der in den 60er Jahren in Fellinis Rom spielt, taucht dann ein britischer Geheimagent auf, der namentlich nicht genannt, also dessen Namen nicht wirklich genannt wird wegen Rechten. Das ist dann tatsächlich ein vampirisierter James Bond. Und dieser James Bond hat dann ein Zusammentreffen mit dem Vampir Danny Drevet. Das heißt, da hat Sean Connery mit Sean Connery zu tun. Das ist sehr faszinierend. Und am Ende dieser Geschichte zieht dieser Bond weiter, verändert sich aber, legt das raue Schottische, das er vorher ab, und wird mehr britisch, was halt auch eine Anspielung auf Roger Moore ist, denn Vampire haben verschiedene Fähigkeiten in dieser Geschichte. Es gibt wie die Welt der Vampire ist ja so mannigfaltig. Zum Beispiel Lord Ruthven ist einfach nur ein unsterblich und ein Blutsauger. Er könnte sogar ein Energievampir sein. Das ist tatsächlich, glaube ich, in der Originalgeschichte von Polidori gar nicht mal so eindeutig, ob er seinen Opfern wirklich das Blut aussaugt oder sie nur ihrer Energie beraubt. Also ein Energievampir wie in, wie heißt die Serie, What We Do in the Shadows, diese Vampir-Serie, diese Vampir-Mockumentary. Während Dracula Gestaltwandler ist, der kann fliegen, der kann sich in Nebel verwandeln. Es wird aber gesagt, dass der Dracula deswegen das kann, weil sein Geblüt verunreinigt ist. Das ist unter den Vampiren bekannt, darf natürlich nicht unbedingt laut ausgesprochen werden, weil Vlad Tepes, Vlad der Pfähler, als Bestrafungsmethode im Empire das Pfählen wieder eingeführt hat, und das kann ganz schnell mal nach hinten gehen für so einen Satz wie, ja, das Geblüt von Dracula ist verunreinigt, vergammelt, hat den Leichengestank und die Totengruft, und da landet man dann gerne mal auf einem Pfahl, und das wird auch ziemlich, ziemlich deutlich beschrieben. Es gibt da ein Kapitel, da wird die Karpatergarde losgeschickt, um Schwulenbordelle zu, Razzien in Schwulenbordelle zu machen, weil Dracula erstaunlicherweise ein braver Katholik ist, der Homosexualität als abnormale Perversion verurteilt und mit dem Tode bestraft. Das klingt jetzt total lächerlich, aber in dem Buch wird das tatsächlich hervorragend gut plausibel beschrieben, dass Dracula wie so viele andere Vampire den ganzen religiösen Aberglaube, das mit dem Kruzifix und dem Weihwasser und all das, dass sie diesen Wirkungen unterliegen sind, weil sie an den Aberglauben glauben, während andere Vampire, die diesem Aberglauben nicht verfallen sind, weder Probleme mit Kruzifix noch mit Weihwasser noch mit sonst irgendwas zu tun haben, auch Tageslicht ihnen nicht unbedingt sie zu Asche verfallen lässt, und das war noch vor glitzernden Vampiren, glaube ich zumindest. Wo bin ich jetzt irgendwo abgewichen? Ach ja, das führt dann zu solchen seltsamen Verunglimpfungen, dass Dracula kirchlich in Hochkirche heiratet, aber wahrscheinlich alle kirchlichen Symbole oder Kruzifixe aus der Kirche verbannt werden mussten, und dass er dann als braver Katholik oder als braver Christenmensch, der sich fühlt, wahrscheinlich eher Christenmensch, was dürfte er wahrscheinlich orthodox Christenmensch, der sich fühlt, alles Queere verabscheut und verbannt. So ähnlich wie das Trump ja auch gerade macht. Das sind irgendwelche Parallelen. Könnte auch Donald Trump von beflecktem Geblüt, ein Untoter von beflecktem, verunreinigtem Geblüt sein? Ja, also da gibt es tatsächlich dann große Unterschiede. Das zum Beispiel das Formwandeln scheint nur bei Vampiren wirklich gut zu funktionieren, die das schon seit Jahrhunderten machen. Andere Vampire krepieren dann auch elend daran, wenn sie versuchen, ihre Form zu wandeln und der Körper plötzlich den Geist aufgibt, weil die Organe versagen, weil die nicht mehr an den richtigen Stellen sind. Also es ist sehr interessant, wie hier auch Magie und Nicht-Magie miteinander greifen. Also wie Kim Newman gut erklärt, dass Vampirismus eher biologische als magische Ursachen hat, dass Magie aber trotzdem mit im Spiel ist. Es ist wirklich, wirklich total faszinierend, das zu lesen. Es macht sehr viel Spaß, und diese Atmosphäre des dunklen, kalten Londons mit den tollen Figuren, mit den Charakteren, das ist wirklich, wirklich faszinierend. Ich habe da gerade großen Spaß daran. Ich freue mich schon, wenn ich auf den zweiten Teil dann komme. The Bloody Red Baron, das spielt im Ersten Weltkrieg. Der Rote Baron. Ich erinnere mich, dass irgendwo am Rande ein Beagle auftaucht. Und der brave Soldat Schweig. An den erinnere ich mich auch noch. Also bin ich sehr tatsächlich gespannt. Manfred von Richthofen ist dann in dieser Geschichte tatsächlich auch ein Baron. Natürlich ist er ein Baron. Ich meine, er ist auch ein Vampir. Und die entsprechenden Fliegerstaffeln, sowohl auf deutscher Seite als auf Seite der Alliierten, bestehen aus Vampiren und Warmblütern. Also Das sind dann Piloten, die ihre Flugzeuge fliegen, und Vampire, die selber fliegen. Das ist schon ziemlich faszinierend. Es ist auch da wieder eine große Mischung aus allen möglichen Gestalten. Ich weiß auch gar nicht, also zu dem Zeitpunkt wird dann Dracula nicht mehr, wird dann fluchtartig England verlassen haben, weil, das erzähle ich jetzt schon mal, weil einer der geheimen Agenten des Diogenes Clubs, das ist der Diogenes Club, stammt aus den Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Geschichten. Ein Agent von Mycroft Holmes, ich glaube, Mycroft könnte tatsächlich auch Vampir sein. Es ist immer schön rauszufinden, wer ist alles Vampir, wer ist nicht Vampir, wer ist in Ungnade gefallen, wer wurde zum Beispiel von Dracula in irgendein Arbeitslager gesteckt. Beispiel Sherlock Holmes. Wer ist Vampir? Lestrade ist Vampir. Inspektor Lestrade, ein eher rattenähnlicher Vampir. Weil sich ja die Vampire, die von Dracula abstammen, immer auch etwas Tierisches an sich haben. Und ich weiß jetzt gar nicht, wann zum Beispiel, Dracula wird auch unterschiedlich beschrieben, je nachdem, ob man mehr auf den Roman oder auf den Bezug nimmt oder auf eine der Verfilmungen, weil er ja auch ein Formwandler ist, weil er sich ja auch wandeln kann. Also wird er mal wie Bela Lugosi beschrieben, mal wird er eher wie in einem Roman mit Schnurrbart und statt den spitzen Händen hat er schaufelartige Pranken und wird grobschlächtig beschrieben. Das ist schon sehr, sehr faszinierend. An irgendeiner Stelle, ich weiß nicht, ob es im ersten oder erst im zweiten ist, kommt tatsächlich auch Graf Orlok vor, der Nosferatu aus Murnaus Nosferatu. Ein spinnenähnliches, dürres, hageres Wesen, das die ganze Zeit schweigt. Ja, natürlich, er schweigt. Das ist ein schweigender Vampir, weil er aus einem Stummfilm stammt. Es ist toll. Also ich habe da an solchen kleinen Anspielungen großen Spaß. Ständig finde ich irgendwas und suche dann noch danach. Und man findet so viele neue Dinge immer und es ist herrlich. Allein wie die Vampire beschrieben werden, macht richtig, richtig gute Laune. Ja, und also der erste spielt im viktorianischen London und der zweite im Ersten Weltkrieg. Und dann, wie gesagt, ist ja Dracula Cha-Cha-Cha. Ich glaube, das ist Dracula Cha-Cha-Cha ist der Titel eines Filmes. Da werden viele italienische Horrorfilme aus den 60ern persifliert in Dracula Cha-Cha-Cha. Ich sollte wahrscheinlich auch mal irgendwann mal Fellinis Roma sehen. Habe ich noch nie gesehen. Wäre eigentlich so eine Grundvoraussetzung für den dritten Band. Aber wenn ich dann dahin komme, bin ich mal gespannt. Wo wollte ich denn jetzt hin? Habe ich den Faden verloren. Und ich hatte gesagt, ich habe Bilder. Ich hatte hier zwei Bilder vor einiger Zeit gemalt. Es sollte eigentlich eine ganze Reihe werden, eine Europa-Trilogie. Das erste, was ich gemalt habe, war auf schwarzem, grauen Grund, schwarz-grau mit weiß. Und dann hatte ich mit der so einer Spachtel-Shutter-Technik, so einem Malmesser, eine Art schwarz-rot-gelb, wie soll man das nennen, eine Form über die Leinwand geschattert, hingerotzt. Ich hatte mir nichts dabei gedacht. Es war wirklich komplett frei von jeder Assoziation, wie ich das beim Malen eigentlich sowieso selten habe, dass ich mir vorher irgendwas denke, irgendwas plane. Es sind meistens mehr Zufallsprodukte, was da gerade passiert, wenn ich abstrakt male. Und das tut mir auch wahnsinnig gut, ohne zu planen, kreativ sein zu können, ohne mir irgendwas dabei denken zu müssen. Das ist genau das, was ich dringend gebraucht habe. Und was dabei rauskam, ist eine Art geflügelter Dämon, der in diesen Schwarz-Gelb-Rot was sehr und schwarz-gelb-rot mit ein paar hässlichen blauen Flecken. Das hatte was Deutsches an sich. Das hatte was direkt nach der Bundestagswahl, war das ein sehr, sehr, sehr deutsches Bild für mich. Das war Deutschland. Schwarz-rot-gold mit blau vor sehr düsterem, sehr diabolisch wirkenden, sehr morbidem, einem morbiden Grau. Erst später wurde daraus tatsächlich für mich eine Art Nosferatu. Erst als ich das Buch gelesen habe, nein, das ist ein Dämon, das ist ein Vampir-Dämon, das ist ein geflügeltes Wesen, eine Fledermausflügel. Vor dem nächtlichen, nebligen London ist diese geflügelte Vampir-Kreatur entstanden. Sehr abstrakt. Ganz ehrlich, man kann da alles reinlesen, was man will. Das ist ohnehin für mich gerade das Allerschönste. Ich sitze hier und habe meine ganzen Bilder im Regal aufgebaut und betrachte sie einfach und versuche in die Formen irgendwas hineinzulesen oder irgendwas zu erkennen oder sie einfach nur zu sehen. Das ist für mich die beste Gestalttherapie gerade, meine eigenen Bilder anzuschauen, direkt nachdem ich sie gemalt, also direkt erst malen, dann anschauen. Und da wurde aus Deutschland Nosferatu. Irgendwie auch ganz schön, wenn man sich das überlegt. Ich meine, unser Bundeskanzler ist alt genug, um noch nicht ganz untot zu sein, aber boah, wird noch. Und das zweite Bild, das dann direkt dann kam, das war dann schon wieder geplanter. Da dachte ich, ich probiere mal was und hatte dann auch wieder ein dunkler Untergrund mit Schwarz und ein bisschen Grün und sehr starken Blauanteilen und direkt in die Mitte mit zwei sehr starken Spachtelstrichen, einen weißen und einen roten Strich, so quer von oben nach unten mit auch Geschatter und allem. Und das war Frankreich. Ja, die Trikolore. Später sollten dann noch Italien und andere europäischen Nationen folgen. Italien ist total in die Hose gegangen. Danach habe ich es dann aufgegeben. Aber dieses Bild, wenn ich jetzt anschaue, diese zwei starken roten Einschnitte in der Mitte, dieser weiße, glänzend weiße Lichtstrahl, dieser zackige, dieses gezackte Licht und dieser rote, blutrote, dieses blutrote Dings direkt daneben, das ist Jack the Ripper. Nosferatu und Jack the Ripper schauen mich gerade an. Und es ist schön, dass ich diese Interpretation meiner eigenen Bilder gefunden habe, weil sie das tatsächlich mehr für mich aussagen als Deutschland und Frankreich. Es war eher etwas langweilig, die Interpretation, aber Nosferatu und Jack the Ripper, ich glaube, so nenne ich die beiden Bilder dann auch, das finde ich gut, weil ich habe tatsächlich Schwierigkeiten, meinen Bildern Titel zu geben. Ich kann alles Mögliche darin erkennen, aber da ich selten was dazu mir vorher plan, ist es schwer, hinterher einen Titel zu geben. Ich habe schon überlegt, ob ich meine Bilder einfach durchnummerieren soll. Ich möchte demnächst eine Ausstellung machen. Das ist jetzt noch nicht mehr als eine vage Idee. Ich habe neulich in einem Atelier-Mal-Workshop eine Frau gefunden. Ja, genau. Nein, habe ich nicht. Hab sowas. Nein, ich habe eine Frau kennengelernt, die hier in der Stadt Köln arbeitet und in einem der Bürgerzentren Ausstellungen organisiert. Und die hat gemeint, ja, könnten wir mal schauen, ob wir da nicht eine Ausstellung machen. Es ist alles noch ganz, da ist noch nichts in trockenen Tüchern. Aber vielleicht mache ich das demnächst mal. Ich weiß auch nicht, was ich sonst mit den Bildern so machen soll. Ich könnte sie natürlich versuchen zu verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wie viel man für meine Kunst verlangen kann. Ich müsste vielleicht mal Printshops einrichten. Aber dazu brauche ich erstmal gute Repro-Fotografien von den Bildern, weil die sind zu groß für den Scanner und meine Handyfotos sind scheiße und alles ein bisschen schwierig und ich habe viel zu viele andere Dinge gerade im Kopf, um dann sowas. Die Kunst zu machen, ja, das kann ich, aber Kunst dann auszuwerten, das habe ich noch nie gekonnt. Das ist schon immer mein allergrößtes Problem. Auch während dem Studium habe ich so viele Projekte am Laufen gehabt, aber glaubt ihr, dass ich die als Scheine eingereicht habe? Ich habe während meinem Studium, glaube ich, mindestens zwei, drei Semester komplett verschenkt, weil ich zwar alles Mögliche gemacht habe, aber keinen einzigen Schein hatte, weil ich das, was ich gemacht habe, das waren Illustrationen zu Tolkiens Hobbit, Linolschnitt, das war ich hatte geschnitzt, ich hatte Marionetten geschnitzt, ich hatte alles Mögliche gemacht, was man irgendwie hätte einreichen können. Ich habe Illustration über ein Götterpantheon gezeichnet. Das ist eine dicke Mappe gewesen und ich war zu blöd, zu irgendeinem der Professoren zu gehen und sagen, da guck mal, kannst du mir das nicht im nächsten Semester irgendwie als Schein anrechnen oder so? Nix. Und genau das ist schon immer das Problem gewesen, auch seit ich arbeite, seit ich halt hier in Köln bin und arbeite. Ich mache nebenbei alles Mögliche, aber ich verwerte es nicht. Wenn ich nicht in der Firma für das, was ich da mache, die Firma hätte, die das ins Fernsehen bringt, hätte es bis heute keine einzige Zeichnung und kein einziges Bild und keine einzige Maus und gar nichts von mir im Fernsehen gegeben. Es ist echt ein bisschen erschütternd, wie unfähig ich mich fühle, meine eigene Kunst zu vermarkten. Also deswegen im Moment schaue ich meine Bilder an und freue mich über ja, den Ripper und den Untoten. Und weil ich eigentlich nur eine ganz kurze Folge machen wollte und euch dieses schöne Buch Die Vampire aus dem Heine Verlag, auf Englisch Anno Dracula, die Anno Dracula Trilogie, da gibt es auch noch mehrere Teile, vorstellen wollte, höre ich jetzt an dieser Stelle auf. Die Kinder der Nacht, sie rufen mich da draußen von 31 Grad immer noch, das ist nicht Es ist kein Vampirwetter. Bei dem Wetter würden auch Vampire, die bei Tageslicht existieren können, zu Staub zerfallen. So sieht es nämlich einfach mal aus. Ich freue mich mal wieder, was für euch gemacht zu haben. Es ist jetzt eine Weile her. Ich hoffe, ich werde wieder ein bisschen öfter für die Nabelshow aufnehmen. Es ist tatsächlich so, wenn ich in Werneck bin, nehme ich mehr auf. Und dann hält das noch ein bisschen vor, wenn ich wieder in Köln bin. Und dann irgendwann schläft das dann ein. Aber ich habe ja, wie gesagt, auch noch eine Menge andere Sachen hier. Und solange ich in der Nabelshow nicht viel mache, schaut rein bei Data sein Hals und der Sumpf, da passiert gerade in nächster Zeit ein bisschen mehr, wenn alles klappt, wie es geplant ist. Und ansonsten wünsche ich euch was. Macht's gut und lasst euch nicht beißen. Oder wenn ihr euch beißen lasst, dann bitte nur von Vampiren mit gutem Geblüt, damit ihr nicht elend daran zugrunde geht oder achtet. Nein, lasst euch von Vampiren beißen, von immer wen ihr wollt. Das ist eure Entscheidung. Ihr macht das schon richtig. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.